Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht heute Walter Dürr zu Ihnen und sein Thema lautet Göttliche Ruhe in den Stürmen des Lebens. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Ich darf euch grüßen im Namen Jesu. Das ist der Grund, dass wir hier zusammen sind. Er ist es, der unsere Herzen erreicht hat und der uns auch heute Morgen stärken will, der uns Wegweisung geben will. Wir haben einen wiederkommenden Herrn, das haben wir schon gehört, auch durch diese Unwetter, wie Gott redet. Wir sind in der letzten Zeit, Jesus Christus kommt bald wieder. Und diese Bereitschaft, die er von uns haben will, dazu gebraucht er ja sein Wort, dass wir in der Bereitschaft stehen. Das muss ich auch immer wieder lernen. Und im Moment beobachte ich meine Nachbarn. Wir haben ein gutes Verhältnis zueinander. Und unsere liebe Astrid hat heute Morgen gespielt. Ich wollte vorhin sagen, es haben zwei gespielt. Sie ist da nicht alleine am Klavier gesessen. Da ist schon ein Kindchen dabei, das sie unterm Herzen trägt. Und da wird der Kinderwagen repariert. Da hat es eine große Tasche, da ist alles drin für den Notfall oder für den glücklichen Fall, sagen wir so. Die Mütter sind da sehr nüchtern. Und das sollten wir auch sein. Also es sind so ganz praktische Beispiele im Leben. Einmal ist der Tag da, wenn Gott uns ruft. Darum sollen wir doch alle Zeit bereit sein. Göttliche Ruhe in den Stürmen des Lebens. Wer sehnt sich nicht danach, in den Stürmen ruhig zu bleiben, Übersicht zu haben? Es war ein Mann, der war trotz vielen Beschäftigungen, war er doch gesammelt, also hat doch eine gewisse Ruhe an den Tag gelegt, eine gewisse Gelassenheit. Und da haben ihn dann andere gefragt, sag mal, wie machst du das? Da hat er gesagt, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich spreche, dann spreche ich. Da fielen ihm die Fragesteller ins Wort und sagten, das tun wir auch. Aber was machst du noch darüber hinaus? Er sagte wiederum, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich spreche, dann spreche ich. Wieder sagten die Leute, das tun wir doch auch. Er aber sagte zu ihnen, nein, wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel. Haben wir es kapiert? Das ist ganz eindrücklich. Wir können da sehr viel daraus lernen. In der Gegenwart uns befinden. Schritt, ich will es so sagen, Schritt für Schritt gehen. Nicht den dritten Schritt zum ersten machen, das geht nicht. Dann kommt Hektik hinein. Das zeigt auch, über alledem Prioritäten setzen. Ich rede zu mir, es ist auch ein Thema für mich. Priorität setzen, das heißt doch im Gebet zunächst die Sache dem Herrn anbefehlen, das Tagewerk ihm übergeben, sich zeigen lassen, was überhaupt wichtig ist heute, was überhaupt nötig ist. Und dann arbeiten, wie Luther einmal gesagt hat, Für die Wunder ist Gott zuständig und der Rest müssen wir tun. Er hat die Sache richtig erkannt. Wir sollen also nicht so hineinspringen in den Tag, denn sonst kommt's nicht gut. Sonst wird es so gehen, wie es im Psalm 90 geschrieben steht, dass wir unsere Jahre zubringen wie ein Geschwätz, heißt es einmal. Das ist ein ganz tiefes Wort. Unser Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt, heißt es 80, was darüber Mühe und Arbeit gewesen. Das ist im Anschluss an diese Warnung, die Gott sagt, dass unser Leben doch nicht verläuft, unsere Jahre wie ein Geschwätz. Ich meine, wir dürfen ja reden, aber Sinnvolles, Gutes. Und da braucht's doch immer wieder dieses Hineinreden Gottes in unser Leben, damit es sinnvoll wird, damit es kein Geschwätz wird, unsere Jahre, damit wir es nicht nur so zubringen, sondern im Segen. Wir kennen alle die Situation, viele reden durcheinander und plötzlich ruft einer mal Ruhe, still jetzt. Oder zu Hause, wenn es mal drunter und drüber geht und plötzlich klopft mal einer auf den Tisch und sagt, jetzt ist aber Ruhe. Schauen alle ganz erschreckt, was ist denn los? Aber das ist ja nur zum Guten, dahinter steckt ja nichts Böses, hinter diesem kleinen Donner. Manchmal muss er donnern in unserem Leben und er donnert in diese Welt hinein, wie wir es heute Morgen schon gehört haben. Er lässt seinen Donner krollen, die Blitze herabfahren, er bewegt das Wasser. Das tut er doch. Warum? Weil er nicht will, dass einer verloren gehe. Dass Menschen umkehren, dass Menschen Buße tun in dieser letzten Zeit. Das Donnern Gottes auch für sein Volk, das müssen wir auch dahinter sehen. Gott unterstützt unseren Lauf, unseren Glauben an Jesus Christus, unser Zeugnis in diesen Tagen. Er sagt der Welt, das was ihr tut, das ist nicht recht. Kehret um, glaubt an das, was euch gesagt ist durch die Christen. Das ist Gottes Unterstützung für die Gemeinde Jesu. 1. Samuel 7, da lesen wir haben es in der Gebetsstunde am Donnerstag gehabt, dass sich die Philister gegen Israel, dass sie sich zusammengetan haben, die haben gehört, die Philister, Israel sammelt sich in Mizpah. Israel hat geweint, hat Buße getan und da kommen die Philister, da kommt der Feind und macht sich auf. Aber da ist einer ganz ruhig und das ist der Prophet Samuel, da heißt es, der nimmt ein Milchlämmlein und opfert dem Herrn ein ganzes Brandopfer und schrie zum Herrn für Israel. Und der Herr erhörte ihn, das Milchlämmlein, das Brandopfer, damit ist er Jesus gemeint. Im Gebet kommen wir im Namen Jesu vor den Thron Gottes. Und so erfahren wir auch Hilfe, wie es Israel damals erlebt hat. 1. Samuel 7, 10b, aber der Herr ließ donnern, einen großen Donner über die Philister desselben Tages und schreckte sie, dass sie vor Israel geschlagen wurden. Herrliches Zeugnis, wie Gott eingegriffen hat. Es braucht sein Eingreifen auch in unserem Leben, dass die göttliche Stille, dass die wirklich wirksam werden kann in unserem Leben. Es braucht dieses Donnern Gottes über unser Fleisch, dass sich dem Geist nicht unter. Die sind wiedereinander, solange wir leben. Es wird immer ein Kampf sein. Aber das braucht es. Dieses Fleisch muss gedämpft werden durch den Heiligen Geist. Er muss dominieren. Die Folge war auch bei Israel, wenn wir die Parallele wieder ziehen, also wurden die Philister gedämpft und kamen nicht mehr in die Grenzen Israels. Das ist eine Wohltat, wenn wir wieder frei sind von Anfechtung, wenn wir wieder klar und tief durchatmen können. Das tut doch unserer Seele auch wohl. So half Gott damals Israel und er hat Ruhe gegeben. Göttliche Ruhe, das geht nur durch Gottes Eingreifen. Das geht nicht durch eine gewisse Technik, tief durchatmen, autogenes Training und wie die Dinge alle heißen. Das geht nur dadurch, dass wir zu ihm kommen. dass wir erstens mal geschreckt werden, der Sünder geschreckt wird. Er muss ja wissen, dass er ein Sünder ist. Er muss ja überführt werden. In der Offenbarung lesen wir 4,5, und von dem Stuhl vom Thron Gottes gingen aus Blitze, Donner und Stimmen. Da ist kein Platz für Sünder ohne das Blut des Lammes. Er kann sich keiner in dieser Nähe aufhalten. Er ist der Heilige. So können wir uns ihm nicht nahen in eigener Gerechtigkeit. Das geht nicht. Aber hinter diesem Donnern, da steht doch Gottes Wille. Er möchte, dass wir ein neues Lied anstimmen. Dass der Mensch nicht mehr das alte Lied singt des ersten Adams, der gefangen wurde in die Sünde, sondern das neue Lied durch den zweiten Adam hervorgebracht. Der zweite Adam, welcher ist doch Jesus Christus. Durch ihn kommen wir zur Ruhe. Und das geht auch nur, wenn Jesu Wille unser Wille wird. Wenn wir endlich mal bereit sind, unseren Willen aufzugeben und uns zu beugen und sagen, Herr, was willst du, dass wir tun sollen? Es liest sich so, wir haben es 1000-mal gehört, aber es praktizieren, das bringt dann wirklich göttlichen Frieden ins Herz hinein, göttliche Ruhe, auch dann, wenn es stürmt. Und bis wir dahin kommen, da braucht es eben auch dieses Sitzen zu Jesu Füßen. Der Paulus wurde blind gemacht für 3 Tage. Und da hat er hat sich dem Herrn ergeben. Und er durfte erleben, dass in ihm die Fülle ist. Wenn wir zu Jesu Füßen sitzen, dann werden wir entdecken, hat jemand gesagt, im Herold seines Kommens, das habe ich zufällig so in die Hand bekommen, dass der Rest des Tages geordneter und weniger hektisch verläuft. Statt zu versuchen, alles zu erfüllen, von dem wir meinen, dass es an einem Tag getan werden muss, hören wir auf seine ruhige, leise Stimme, die uns leitet, das zu tun, was von ihm kommt. Jesu Lebensstil war ja, lesen wir in Johannes 4,34, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Klarer kann man es eigentlich gar nicht mehr sagen und einfacher. Er machte sich daran, den Willen seines Vaters mit beharrlicher Entschlossenheit zu tun. In einem Fall lesen wir, der Herr Jesus errichtete sein Angesicht stracks gen Jerusalem. Ganz zielorientiert ging er durchs Leben. Und das dürfen wir auch lernen. Nicht hektisch, nicht rastlos oder unkontrolliert ging Jesus durch die Städte und Dörfer. Wir sehen ihn nie in Eile. Nach 3,5 Jahren konnte er sagen am Kreuz, es ist vollbracht. Er lebte immer in der Gemeinschaft mit dem Vater und war so in der Lage, sich auf das zu konzentrieren, was nötig ist. Ich meine, die ganze Bibel, das lesen wir ja auch, die ist ja geschrieben für uns, um uns zu unterweisen, was nützlich ist für unser Leben. Ist doch nicht, dass da uns da alles Mögliche verboten wird, sondern was nützlich ist, das leuchtet uns doch ein. Darum sollen wir es doch auch in die Hand nehmen, nützlich, nützlich. Das ist mir nützlich. Was nicht nützlich ist, das kann man doch nicht alles mitnehmen. Wenn man auf eine Reise geht, kann ich 20 Koffer schleppen. Einer genügt, kriegt man auch schon Kreuzschmerzen. Wenn wir älter werden, Grischias. Das Nötigste. Wir vergessen dies, sagt da ein Schreiber, und in unserem Versuch zu helfen und zu dienen, werfen wir uns auf jedes Problem und jede Situation, ohne erst abzuklären, ob dies etwas ist, das Gott von uns möchte. Jesus lehrt uns deshalb, dass wir die ersten Dinge auch an die erste Stelle setzen müssen. Setzen Sie sich als allererstes zu seinen Füßen, dann werden Sie bereit sein zum Dienen. Wie gesagt, ich muss es auch lernen. Und auch ein Elia musste es lernen. Er musste an den Bach Krit gehen. 3,5 Jahre lang war er dort, nachdem der Herr gesagt hat, dass eine Trockenheit kommen wird über das ganze Land. 1. König 18 im 3. Jahr der Trockenheit in Israel unter König Ahab und seiner Isebel. Da kam dann das Wort des Herrn zu Elia und sprach, gehe hin und zeige dich Ahab, dass ich regnen lasse auf Erden. Und Elia ging hin ohne Wenn und Aber. Er fürchtete sich nicht vor diesem gottlosen König Ahab. Im Gegensatz zu diesem Obadja war der Hofmeister des Königs, der hat auch Gutes getan, der hat 100 Propheten versteckt vor der Isabel, die Propheten des Herrn alle ausrotten ließ, die ihr in die Hand kamen. Als Ahab den Elia sah, sprach er schon von Weitem: Bist du der Israel verwirrt? Eine furchtbare Anklage an den Mann Gottes. Dabei war er ja selber, dieser Ahab, der ganz Israel verwirrte durch seinen Götzendienst. Elia aber sprach: Ich verwirre Israel nicht, sondern du und deines Vaters Haus, damit, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Baalim nach. Baalim, Mehrzahl von Baal, bedeutet der mächtige Besitzer, ein kananitischer Gott, dem auch Israel oft gedient hat und so in Sünde fiel. Kühn fährt der Elia fort und sagt diesem Ahab: Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir das ganze Israel auf den Berg Karmel und die 450 Propheten Baals, auch die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch Isebels essen. Wir merken hier, dieser Mann, der stand vor Gott, dieser Elia, und da hatte er so eine Kühnheit, und wir merken, dass dieser König Ahab so mit hineingezogen wird in das, was Gott tun will. Der muss einfach gehorchen, dieser König. Der muss tun, was Elia sagt. Also sandte Ahab hin. Herrlich, dass wir sehen, nicht die Könige haben das letzte Wort. Der Herr hat das letzte Wort. Elia geht aufs Ganze und Ahab muss ihm folgen. Es ist nach Gottes Willen, wie heißt es so schön in Sprüche 21,1, des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche und er neigt es, wohin er will. Der Herr weiß, er kennt das Herz, entweder dann zum Gericht hin oder dann zum Segen hin. Er ist der rechte Richter. Das Volk kommt, die falschen Propheten kommen auch und Elia stellt das ganze Volk in die Entscheidung hinein. Wir kennen alle diese bekannten Worte. Wie lange hinket ihr auf beide Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist's aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Er wollte sie aus dem Unentschiedensein herausziehen, herausrufen. Im Sport sind wir mit einem Unentschieden nicht zufrieden. Im Endspiel, da gibt's kein Unentschieden. Es gibt in der Ewigkeit, nebst links und rechts, gibt's keinen dritten Weg. Um mal beim Sport zu bleiben, im Fußball vor vielen, vielen Jahren, ein paar Jahrzehnte zurück, das habe ich mal wo gelesen, da war ein Endspiel um die deutsche Fußballweltmeisterschaft. Da hat man über 4 Stunden gespielt, bis der Sieger feststand. Nicht unentschieden, es gibt nur einen Meister. Und der Herr sagt auch: Geht hin, ihr Linken, die Verfluchten, die Rechten, geht ein ins Leben. Da gibt's nichts zwischendrin. Das ist unsere Not, dass wir oft noch festhalten wollen, am anderen festhalten wollen, weil wir meinen, da wäre noch was Gutes. Da wollen wir ja auch dafür eintreten, füreinander beten, dass wir loslassen, was nicht taugt in unserem Leben. Denn sonst ist unser Zeugnis, sonst hat es ja auch keine Kraft. Und dann lesen wir, dieser Elia, er konnte sogar den Baalspriestern den Vortritt lassen. Er hat nicht gesagt: Jetzt schaut mal her, was der Herr kann. Die anderen, die lassen wir jetzt gar nicht mehr reden, oder? Er hat so eine freie, göttliche Freiheit gehabt. Kommt, zeigt, was ihr da habt. Und Elia sprach zu dem Propheten Baals: Erwählet ihr einen Pfarren und richtet zu am ersten, denn euer ist viel, und rufet eures Gottes Namen an und leget kein Feuer daran. Und sie nahmen den Pfarren, den man ihnen gab, und richteten zu, riefen an den Namen Baals vom Morgen an bis an den Mittag und sprachen: Baal, erhöre uns! Aber es war da keine Stimme noch Antwort. Und sie hingen um den Altar, den sie gemacht hatten. Da es nun Mittag war, spottete Elia und er sagt: Rufet lauter! Vers 28, und sie riefen laut und ritzten sich mit Messern und Pfriemen nach ihrer Weise, bis dass ihr Blut herabfloss. Und dann fingen sie noch an zu weissagen, aber da war keine Stimme und Aufmerksamkeit. Dieser Elia, der konnte da im Anblick dieser vielen Baalspriester, er konnte da still sein. Er wusste ja, die Isebel, die hat viele Propheten ausgerottet. Er konnte stille bleiben, geduldig sein. Und das ist auch etwas, wir müssen geduldig sein in dieser letzten Zeit. Es geht viel über unser Haupt. Was wir sehen, die Gesetze, die verabschiedet werden in dieser Welt, da ist Geduld Not. Sprüche 19, 11, wer geduldig ist, der ist ein kluger Mensch und ist ihm eine Ehre, dass er Untugend überhören kann. Sprüche 16, 32, ein Geduldiger ist besser denn ein Starker und der seines Mutes Herr ist, denn der der Städte gewinnt. Das wäre mal eine Weltmeisterschaft, eine Europameisterschaft. Etwas über die Geduld. Es geht ja heute darum, der Durchtrainierteste nicht der ist, der wird den Sieg erlangen. Heute ist da oft auch Doping dabei, nicht? Aber eben eine Weltmeisterschaft über die Geduld, wer der Geduldigste ist, das wäre etwas. Da wären wahrscheinlich nicht die Durchtrainiertesten diejenigen, die vorne stehen würden, sondern das leidgeprüfte Mütterlein. Oder sonst jemand. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Danach ging er in Aktion. Wir kennen die Geschichte. Elia sprach zum Volk, kommt her, alles Volk zu mir. Und da alles Volk zu ihm trat, baute er den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war. Er nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Kinder Jakobs, zu welchem das Wort des Herrn redete und sprach, du sollst Israel heißen. Er baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und er machte um den Altar her eine Grube 2 Kornmaß weit und richtete das Holz zu, zerstückte den Farren, legte ihn aufs Holz und sprach, holet 4 Kart Wasser voll und gießet es aufs Brandopfer und aufs Holz. Und er sagt dann, tut das 3-mal. Da floss das Wasser lief um den Altar her, die Grube war auch voll Wasser. Und dann spricht er ein einfaches Gebet in Vers 36. Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich solches alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dies Volk wisse, dass du Herr Gott bist, dass du ihr Herz danach bekehrest. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf in der Grube. Es war ein einfaches Gebet. Keine Hysterie, keine Erwartungsangst. Es war ein Sieg Gottes durch Elia. Da das alles Volk sah, fiel es auf sein Angesicht und sprach, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Er ist es, er muss es tun, auch durch unser Leben. Auch das Zeugnis ausrichten, wie auch immer. Alles, er muss das Steuerrad haben. Sonst wird es kein Sieg geben durch unser Leben. Jesus sagt, werf das Netz zur Rechten. Wahrscheinlich haben sie es zur Linken ausgeworfen. Gerade andersrum, wie wir es oft denken. Er beachtete, warum hat er so Sieg gehabt? Er beachtete das Wort des Herrn und darum stand er auch automatisch vor dem Herrn. Wer aufs Wort eingeht, das Wort achtet, der steht vor dem Herrn. So konnte er in 1. Könige 18, 15 sagen, so wahr der Herr Zebaut lebt, vor dem ich stehe, ich will mich Ahab heute zeigen. Auch später sehen wir diese göttliche Ruhe in seinem Leben, wie der Herr dann verheißt, dass der Regen kommen wird. In 1. Könige 18, 42 folgende lesen wir, und Elia ging auf des Karmels Spitze und bückte sich zur Erde und tat sein Haupt zwischen seine Knie und sprach zu seinem Diener, gehe hinauf und schaue zum Meer zu. Er ging hinauf und schaute und sprach, es ist nichts da. Er sprach, gehe wieder hin 7-mal. Und beim siebten Mal sprach er, siehe, es geht eine kleine Wolke auf aus dem Meer wie eines Mannes Hand. Elias sprach, gehe hinauf und sage Ahab, spanne an und fahre hinab, dass dich der Regen nicht ergreife. Und ehe man zusah, war der Himmel schwarz von Wolken und Wind und kam ein großer Regen. Ahab aber fuhr und zog gen Jezreel. Und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab hin, bis er kam gen Jezreel. Was für ein Diener dieser Elia. Jetzt hätte er den Ahab in die Senkel stellen können. Was hätte er alles tun können? Nach diesem gewaltigen Sieg. Jetzt läuft er vor dem Wagen Ahabs her. Eine Demut, die man nicht aus sich selber produzieren kann. Das geht nur, wenn wir in der Gemeinschaft mit dem Herrn sind. Dann ist auch herzliches Erbarmen. Das haben wir heute Morgen im Gebet hier oben vernommen. Eine Priesterseele, die bittet für die, die in Not sind, in diesem Regen, in diesen reißenden Flüssen und dergleichen. Das zeichnet uns aus als Gotteskinder, diese Priesterseele, dass wir in den Riss treten. Er legte die Hand nicht an den König Ahab, dieser Elia, wie wir es auch von David bei Saul sehen. Er hat dieses feine Gespür gehabt, es dem Herrn zu überlassen. Ein wunderbares Bild, dieses Elia. Diese Ruhe durch innere Demut, durch Herzensdemut. Er bückte sich zur Erde, nahm die Beine, ist ganz tief runtergegangen, den Kopf zwischen die Beine. Und erst beim siebten Mal kam die Erhörung. Vorher hat er gebetet, ein Gebet und das Feuer fiel vom Himmel. Hier siebenmal musste der Diener gehen. Warum ist das wohl so? Ich denke, nach so einem gewaltigen Sieg hat der Herr ihn auch ganz fest an seiner Hand gehalten, ganz kurz in der Abhängigkeit zu ihm gehalten. Wir wundern uns manchmal nach einem Sieg, ja, warum jetzt plötzlich habe ich jetzt wieder diese oder jene Not? Weil Gott uns ganz kurz hält, nur aus Liebe, damit wir auch im Sieg jetzt Sieg haben. Er hat jetzt auch Bewahrung gebraucht, dieser Elia. Vorher schon, alleine stand er vor der ganzen Menge. Das ermutigt uns ja auch mit Gott, wie heißt es, eine Partei zu gründen mit dem Herrn. Mit ihm sind wir immer in der Mehrheit, immer. Hier geht es nicht nach dem Prinzip der Demokratie, die Mehrheit, Stimmenmehrheit, da geht es um Geist und Wahrheit. Dann bewegt er die Städte. Aber auch eben hier, das ist eine bewahrende Gnade in unserem Leben, nach einem Sieg uns festzuhalten. Und dann kam der große Regen und alles wurde wieder befeuchtet. Man stelle sich das vor, nach über 3 Jahren. In Kanada gibt es jetzt so eine große Trockenheit, dass Leute aufhören müssen, Bauern, Landwirte aufhören müssen. Da wächst nichts mehr. Aber dann wird es fruchtbar. Fruchtbar, der Donner, der Regen, all das, was heute niederkommt. Das sendet doch der Herr, um ein ganz bestimmtes Ziel, ein Ziel zu erreichen, Jesaja 55, 10, 11. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin kommt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und wachsend, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. Also soll das Wort aus meinem Munde geht auch sein. Es soll nicht wieder zu mir leer kommen, sondern tun, was mir gefällt und soll ihm gelingen, dazu ich sende. Er sendet sein Wort. Er sendet es, um seine Gemeinde zu bauen und um zu vollenden auf seinen Tag hin. Manchmal denken wir, wie lange dauert es denn noch? Mir hilft es, auch mal durch die Straßen zu gehen und mir einen Bau anzuschauen. Jetzt heben sie die Grube aus, nachher kommt das Fundament, dann werden die Mauern hochgezogen und so weiter und so fort. Und plötzlich, der Tag kommt, plötzlich gibt es da drin, sind Scheiben drin, Licht ist da, das Auto fährt da unten einer durch die Tiefgarage, das Haus ist fertig. Das ist auch so mit der Gemeinde Jesu. Einmal kommt der letzte Stein und dann ist das Haus fertig. Dann ist der Einzug. Das sind so praktische Dinge, die uns ermutigen dürfen. Erbauet euch als lebendige Steine. Wir sollen ja hineinpassen in den Bau. Ein Stein um den anderen. Denn dann wird er selbst, der Herr, mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels, mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst, danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihm hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft und werden also bei dem Herrn sein alle Zeit. Bei Elia ist das geschehen. Nachdem sein Auftrag erfüllt war, hat der Herr ihn nach Hause genommen. Es wird bei uns auch so sein. In den Wolken. Das wird ein Tag der Freude für die echten Nachfolger Jesu sein. Für die Jungfrauen, die echten Jungfrauen, wird das so sein. Aber ein furchtbarer Schrecken für alles Unechte, für die Unechten. Das ist ein scharfes Wort an uns. Dass wir uns prüfen, was zeichnete denn die Philadelphia-Christen aus? Ich denke, da kann man sich auch ein Maß nehmen. Offenbarung 3,8. Erstens, sie hatten eine kleine Kraft. Da war nicht das eine kleine Kraft. Sie haben das Wort behalten. Die wollten nichts anderes. Die wollten am Wort bleiben. Sie haben gewusst, ohne das Wort geht's nicht. Sie blieben am Namen Jesu, den haben sie nicht verleugnet. Heute sagt man Gott, 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 jawohl, Gott in allen Religionen, überall. Aber Jesus hat keinen Platz mehr darin. Sie blieben am Namen Jesu. Sie haben ihn nicht verleugnet. Sie harrten aus in Geduld. Sie rechneten mit seinem baldigen, plötzlichen Kommen. Sie haben sich geübt im Überwinden. Überwinden können wir nur durch das Blut. Wir überwinden durch den, der uns liebet. Wir überwinden durch das Blut unseres Herrn. Ins Heiligtum können wir nur rein durch das Blut. Können wir nicht rein mit guten Werken. Da brauchen wir brauchen da das Blut. Nur so werden wir ruhig, auch in unserem Herzen, in unserem Gewissen. Gereinigt durch das Blut, durch Bekenntnis, durch Umkehr, ihm Recht geben. Im Geist, es begegnet uns ja der Geist der Wahrheit. Und da müssen wir die Sachen so sagen, wie sie wirklich waren. Und dann wird uns das auch nicht mehr belasten, was uns vorher belastet hat. Sie standen unter der Leitung des Heiligen Geistes, denn dieser bewahrt die wahre Gemeinde auf dem Kreuzesweg. Nur auf diesem Weg gehen wir einmal in die Herrlichkeit. Nur so werden wir bewahrt vor Gesetzlichkeit. Nur so auf diesem Kreuzesweg werden wir bewahrt vor dem Synkretismus. Synkretismus, das ist die Vermischung, die Verschmelzung von Religionen, wie das heute betrieben wird und immer aktueller wird. Das wird ja vorangetrieben in allen religiösen Ecken und Enden. Die Gemeinde Jesu kann mit den Religionen nicht kooperieren, weil wir Jesus haben. Jesus Christus, den Herrn, die Wahrheit. Hier ist der Geist der Wahrheit, der auszieht, der zur Buße führt, der zur Umkehr führt und der neu macht. Hier ist nicht bloß das Bekenntnis Gott. Irgendwo ist ein Gott, der sich in irgendeiner Weise zeigt und so weiter. Nein, hier ist Wissen. Hier ist etwas ganz neu. Hier ist ein Schauen. Ein geistliches Schauen. Wir dürfen ihn erkennen. Durch Jesus kommen wir zur Erkenntnis der Wahrheit. Der Vater zieht zum Sohn. Wer in diesem Synkretismus mitarbeitet, heute das fördert, diese Einheit der Religionen, der verkündet ein anderes Evangelium. Das ist keine, der verrät das biblische Evangelium. Galater 1 sagt Paulus 11 und 12, ich tue euch aber kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht menschlich ist. Also keine Lehre aus menschlichen Überlegungen, aus dem Herzen des Menschen erdacht. Es ist nichts außer Menschen, ein Produkt, wie wir das bei allen Religionen sehen. Paulus sagt, denn ich habe es von keinem Menschen empfangen noch gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi. Das kam von außen, von oben, vom Himmel herab. Also wer Synkretismus betreibt, der predigt ein anderes Evangelium. Der hat auch keinen Herzensfrieden, der muss dann mit vielen Werken umgehen. Und da hat es dann viele Vorschriften und andere Sachen und Fegefeuer und das und das und das und das und das und das. Das hört gar nicht auf, der ganze Rattenschwanz von vielen religiösen Sachen, die dann zu beachten sind. Kommt kein Mensch zur Ruhe. Ruhe nur durch Austausch des Herzens. Das sündige Herz, da muss er hinein in diesen Stall und da muss er reinigen, muss er sauber machen, befähigen vom Himmel her, nicht aus uns. Die wahre Gemeinde lebt auch nicht vom Enthusiasmus, von der bloßen Begeisterung, die immer mehr haben will. Da ist man mit der Rechtfertigung nicht mehr zufrieden, mit dem Kreuz, mit der Gnade, mit dem Heiligen Geist, da muss experimentiert werden. Da will man schauen, da bricht man aus dem Glauben aus. Wir sind eine Gemeinde des Glaubens, wir sind noch im Glauben, noch nicht im Schauen. Das kommt dann, wenn er uns ruft, dann kommen wir zum Schauen, aber nicht vorher. 2. Korinther 5, 7, Paulus, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Die Philadelphia-Christen haben festgehalten am Wort Gottes. Es steht über jeder Erfahrung. Wir können Erfahrungen machen mit dem Wort, natürlich. Aber das Wort steht doch über der Erfahrung, das ist ganz wichtig. Denn auch dadurch, durch bloße Erfahrung, kann ein Gottesbild entstehen, das dem Heiligen Geist, der Heiligen Schrift nicht entspricht. Verlässt sich der Glaube vorrangig auf Erfahrung, dann landet er sehr schnell in der Depression oder in der Schwärmerei. Warum? In der Depression landet er dann, wenn gegenteilige Erfahrungen gemacht werden, als man sie erhofft oder erwartet. Ja, der hat die Erfahrung gemacht. Ja, warum habe ich sie nicht gemacht? Da geht es ja schon los. Ja, der redet da in Zungen und ich rede nicht in Zungen. Ja, bin ich jetzt ein Gotteskind? Ja, bin ich es jetzt nicht? Da könnte man ja viele andere Beispiele anführen. In der Schwärmerei landet der Mensch, wenn er sich von seinen Erfahrungen fortreißen lässt und sich nicht mehr im Licht der Heiligen Schrift prüft. Diese Erfahrungen, die wollen schauen und die wollen Gott in den Griff bekommen. Muss man sich das mal vorstellen. Gott in den Griff bekommen. Da gibt es ja Leute, die sagen, wenn du das jetzt nicht tust, dann zerreiße ich die Bibel vor der ganzen Menge. Sagt er nicht in Jesaja, der Herr in Jesaja 55, 8 und 9, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Meine Wege sind höher als eure Wege. Gott kann, natürlich, Gott kann die Toten auferwecken. Das kann er alles tun. Aber ist es sinnvoll, dem einen oder anderen die Mutter, den Vater wiederzugeben? Moody's Vater, der Evangelist Moody, sein Vater starb sehr früh. Die Mutter hatte viele Kinder. Und dennoch, Gott vermag, doch groß und stark zu machen. Gott hat sich an sein Wort gebunden, dass es in jedem Fall war. Aber ein Automat ist er nicht. Gott ist Geist, Gott ist Leben. Da ist Heiligkeit. Er ist der Schöpfer und wir sind der Ton. Er muss über uns verfügen, uns leiden. Er ist der Reine, er ist der Heilige, der Allmächtige, der Unfehlbare. Wir als Gläubige sind erlöst, gerecht gemacht. Aber wir brauchen Umgestaltung, nicht er. Wir haben es nötig, nicht ihn in den Griff zu bekommen. Wir dürfen vertrauensvoll festhalten am Wort und seinen Verheißungen. Aber in Demut und nicht in einem anderen Geist. Wir sind angefochtene Leute, nicht er. Die Anfechtung, die ist uns ein lebenslanger Begleiter, bis dass wir sterben. Da können wir nicht aussteigen vor der Zeit. Wir haben die Fülle in Jesus. Wir werden satt in ihm. Aber wir sind angefochtene Leute. Schauen wir die Brüder an, im Alten Bund, im Neuen Bund, David, Paulus, ein angefochtener Mann, obwohl der Herr so mächtig in und durch ihn gewirkt hat. Wir haben den Sieg im Glauben, aber die Anfechtung bleibt. Martin Luther, das habe ich zufällig gefunden, er gibt drei Gründe an aus seiner Sicht, warum die Anfechtungen für den Christen nötig sind. Martin Luther sagt, die Anfechtung zerstört jede menschliche Sicherheit und führt den Menschen in die rechte Selbsterkenntnis. Dadurch wird der Mensch vor dem Hochmut bewahrt. Also Anfechtung nimmt uns jede menschliche Sicherheit. Ich denke, das leuchtet ein. Ein zweites, der Glaube wird in der Anfechtung geweckt. Und wenn er die Anfechtung überwindet, geht er gestärkt daraus hervor. Ist ja auch in sich üben. Jetzt, wenn die Anfechtung da ist, wie überwinde ich sie? Die Anfechtung kommt. Manchmal ist sie plötzlich, steht sie vor uns. Und jetzt was tun? Da dürfen wir uns auch üben da drin. Wenn es mal daneben geht, da schlägt er nicht mit dem Stab zu. Liebe üben, demütig sein, ist üben. Ist auch schön, das zu wissen. Es tut uns auch wohl. Und drittes, Anfechtung lehrt uns beten. Da merken wir, meine Zeit, ich brauche ihn. Ich brauche seinen Schutz, ohne ihn bin ich schutzlos. Diesen Mächten der Finsternis ausgeliefert. Das Gebet überwindet die Anfechtung. Wir kommen im Namen Jesu zum Vater. Und wir werden erinnert, auch im Gebet. Wir werden still und der Geist kann uns sein Wort zurufen, der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Das macht uns dann auch wieder ruhig in dem Sturm der Anfechtung. Luther sagt, es ist ein Akt der Barmherzigkeit Gottes, dass er uns trotz der Anfechtung und in aller Anfechtung durch seinen Heiligen Geist in der Gewissheit des Heils erhält. Das ist vielleicht gut ausgedrückt. Ich meine, Anfechtung, die macht traurig, oder? Aber in der Anfechtung werden wir doch, wie wir es jetzt schon gehört haben, wir werden aufs Wort geworfen. Und wer ist das Wort? Das Wort ist Jesus. Im Wort begegnet uns Jesus Christus. In ihm ist das Heil, in dem gekreuzigten Christus. Das darf uns genügen. Anfechtung. 1. Petrus 1,7, auf dass euer Glaube rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werde, denn das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn nun offenbart wird Jesus Christus, welchen ihr nicht seht und doch lieb habt und nun an ihn glaubet. Also dieses Wort. Das Wort macht uns ruhig. Das Wort hat in Elia Ruhe gegeben. Göttliche Ruhe gegeben. Darum beten wir ja auch oft untereinander oder wenn es um eine gewisse Sache geht, Herr, schenk ihm ein Wort. Schenk ihm ein Wort der Wegweisung für seine Situation jetzt ganz speziell. Gott gibt es uns ja auch in der Stille, wenn wir nur stille werden. Da gibt er uns schon sein Wort. Die Bibel ist ja dieses Mittel, das uns ruhig macht. Die Bibel, das Wort, es ist das ewige Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Der Herr hat sich in seinem Wort festgelegt. Er steht zu seinem Wort. Es überdauert alle Zeit. Darum gehen wir zum Wort. Es ist das zuverlässige Wort. In der Versuchungsgeschichte nimmt unser Herr das Wort aus 5. Mose 8,3, wenn er dem Teufel entgegenhält, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Dieses Die Bibel ist das zuverlässige Wort, weil es aus dem Munde Gottes gegangen ist. Gott verändert sich nicht. Er ist immer dasselbe. Es ist das wegweisende Wort. Es zeigt uns den Weg zum Heil, es zeigt den Lauf der Gemeinde, es zeigt den Weg Israels, es zeigt den Weg der Welt. Es gibt Licht auf unserem Wege, Psalm 119, 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Petrus ruft aus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Es ist das Wort, das offenbarende Wort. Es zeigt uns, wer Gott ist. Und wir lernen ihn kennen als den Lebendigen. Es zeigt uns aber auch, was er von uns will. Und es zeigt uns, was er für uns getan hat. Dass von seiner Seite her alles getan ist. Jetzt liegt es an uns, dass wir kommen. Dass wir reich werden an ihm. Es ist das lebendige Wort. Die Worte, die ich rede, sind Geist und sind Leben. Durch das Wort hat er den Feind in die Flucht geschlagen. Durch das Wort kommt das Reich Gottes zu euch, sagt der Herr Jesus Christus. Er sprach, es geschah, die Leute sind gesund geworden, auferstanden und dergleichen. Es ist das Wort, das die Gewissen trifft. Es ist der Hammer, der Felsen zerschmeißt, es weckt den Glauben, es ist der Same zur Wiedergeburt, das Brot des Lebens, wo wir satt werden. Dein Wort ward meine Speise, da ich's empfing, heißt es in Jeremia 15, 16. Es ist das Wort des Geistes, dieses Schwert, das durchdringt. Albrecht Bengel, ein deutscher gläubiger Mann, der hat das so ausgedrückt, das Wort Gottes ist allen seinen Feinden überlegen, denn es ist Gott. Wunderbar. Durch den seligen Gebrauch des Wortes gibt es Zukunft. Zukunft für jeden Christen. Zukunft für jeden Sünder. Wenn er nur kommt, dann gibt es Zukunft. Zukunft durch Umkehr zur Bibel. Im Wort ist Zukunft. Martin Luther sagte einmal 1523, 24, unser Paradies ist die Schrift. Ich schäme mich fast so. Ich meine, das ist für mich ein lebendiges Buch. Aber so wie er das ausdrückt und so wie er da drin geforscht hat, da braucht es viel für mein Leben, dass ich das auch tue. Aber ein herrliches Wort, unser Paradies ist die Schrift. Darum, dass wir darin arbeiten sollen, wie Adam im Paradies vor dem Sündenfall. Graf Zinzendorf konnte über das Wort sagen, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Wunderbar. Adolf Schlatter, ein großer Lehrer des Neuen Testamentes, aufrichtiger, echter Glaube stellt sich unter die Schrift, so dass ich nichts begehre, als die Schrift selbst zu hören und zu verstehen. Im Glauben macht man sich nicht selber eine Bibel zurecht und begehrt sie nicht anders, als wie sie Gott uns gegeben hat. Wir haben die Bibel so zu nehmen, wie Gott sie uns gegeben hat. Wir sind die Lernenden. Wir sind die Empfangenden. In dieser Geisteshaltung wird er uns immer segnen, wenn wir das Wort gebrauchen. Er ist der Führer. Martin Luther sagte, wir sind nicht die Meister der Schrift. Wir werden es ein Leben lang nicht werden. Wir bleiben Schüler des göttlichen Wortes, solange wir leben. Wir lernen nicht aus, wir gewinnen immer neue Erkenntnisse und Erfahrungen. Die Schrift ist immer größer als wir. Wir kriegen sie nicht in den Griff, so wenig wir Gott selber in den Griff bekommen können. Wir sollen als Schüler des Wortes Gottes nicht so tun, als könnten wir alles verstehen. Auch da sagt Martin Luther dazu, es ist mit Gottes Wort nicht zu scherzen. Kannst du es nicht verstehen, so ziehe den Hut vor ihm. Aber das, was wir verstehen können, das sollen wir ja, das dürfen wir praktizieren. Dann gibt's Frucht in unserem Leben. Das, was wir verstehen, wenn wir das anwenden auf unser Leben. Ich muss es mir sagen. Dann wird es auch so sein, wie es in Markus 4,28 heißt, diese Frucht, die geschieht, denn die Erde bringt von selbst zum Ersten das Gras, danach die Ehre, danach den vollen Weizen in der Ehre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er bald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Was der Bauer nimmt, was er genommen hat in dieser Sommerzeit, das war das Obere. In allererster Linie die Frucht, den Weizen, das Korn. Was übrig bleibt zum Schluss, sind die Stoppeln. Stoppeln, mit Stoppeln kann man kein Brot backen. Es braucht ja Brot. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, dann gibt's Brot für andere Leute, er durch uns. Aber wenn das nicht der Fall ist, sind es Holz, Heu, Stoppeln. Und die Stoppeln, die werden verbrennen. Stoppeln, das hilft nichts. Frucht muss da sein, alles andere wird verbrennen. Das ist ein ganz ernstes Wort an unser Leben. Gold, Silber, edle Steine, sagt Paulus. Ich habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Sehe zu, wie er darauf bauet. Holz, Heu, Stoppeln. Holz, das ist wie das Rebholz. Das interessiert nicht, uns interessieren die Trauben. Im Mikro, wir kaufen die Trauben oder sonst wo wir sind. Nicht das Rebholz. Heu erinnert daran, dass wir vergängliche Menschen sind. Stoppeln eben auch, es ist keine Frucht da. Ich möchte noch die Jakobusstelle lesen zum Schluss. Jakobus 5, ab Vers 7. Da heißt es in der Zwischenüberschrift, Ermahnungen im Blick auf das Kommen des Herrn. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis auf die Zukunft des Herrn. Siehe, ein Ackermann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und ist geduldig darüber, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid ihr auch geduldig und stärket eure Herzen, denn die Zukunft des Herrn ist nahe. Seufzet nicht wider einander, liebe Brüder. Wir können auch sagen, liebe Schwestern. Auf dass ihr nicht verdammt werdet, siehe, der Richter ist vor der Tür. Nehmet, meine lieben Brüder, liebe Schwestern, zum Exempel des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Die Geduld Hiobs habt ihr gehört, das Ende des Herrn habt ihr gesehen, denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Wir wollen doch dem Herrn da die Antwort geben. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Walter Dürr mit dem Thema Göttliche Ruhe in den Stürmen des Lebens. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!